Ihr hört das Lokalmagazin live. Am Freitagvormittag zu Gast Asli Kütschik vom Integrationsrat der Stadt Tübingen und mit vielen weiteren Berufen sozusagen oder Berufungen. Du bist Wirtin, du arbeitest für die Landeszentrale der politischen Bildung. Was noch alles?
Sonst auch, wenn irgendwie Beratungsanfragen kommen, kann man mich buchen. Das mache ich auch. Also so auch beispielsweise Islamberatung. Wobei ich das relativ häufig jetzt in Tübingen eher aus dem Integrationsbeirat heraus mache.
Wie hat sich das denn so bei dir alles so ergeben? Dass, du bist ja schon so lange jetzt in Tübingen auch und dann, dass sich so eine Patchwork-Existenz dann so herausbildet. Hast du immer nach deinen Neigungen dann gehandelt oder war das alles auch ein bisschen Zufall? Wie hast du deine Schwerpunkte dann auch gesetzt?
Nee, das war wirklich Interesse. Und so wie du es gesagt hast, Neigungen, also das Studium der Islamwissenschaft beispielsweise, das war einfach, dass ich irgendwann dachte, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, ich habe irgendwie keine Ahnung von Sprache, Geschichte, Kultur, Religion, also nicht so richtig, wie jetzt beispielsweise jemand, der oder die, ich bin türkischstämmig, in der Türkei aufwächst. Oder dachte ich, dass ich das vielleicht nicht habe. Und dann habe ich das halt auch wirklich mit Schwerpunkt Osmanisches Reich und Türkei so angefangen, um halt einfach über mich und meine Kultur was zu lernen, was ich auch echt getan habe. Also es waren viele Aha-Effekte. Und Politik habe ich dazu genommen, weil es irgendwie gut gepasst hat und mich halt auch interessiert. Und dann hat es so alles ein bisschen aufeinander aufgebaut quasi.
Und parallel zum Studium eine Kneipe betrieben und trotzdem einen Abschluss dann noch hingekriegt. Wie bist du dazu gekommen? Hast du dich ja beworben bei der Landeszentrale für politische Bildung?
Also dann schon, aber eigentlich wurde ich sowohl beim Integrationsbeirat als auch bei der Landeszentrale, ich wurde gefragt. Also Menschen, die mich kannten, als man dann auch wusste, so oh, jetzt hört sie auf, weil ich habe ja im alten Laden einfach sehr viel auch selbst gearbeitet, hinterm Tresen. Dann haben mich reihenweise irgendwelche Menschen gefragt, ob ich nicht das oder das machen könnte oder wollte. Und so hat sich das ergeben, dann habe ich mich beworben, dann wurde ich zum Glück genommen. Ich bin sehr glücklich, so in dieser freien Referententätigkeit in der Landeszentrale für politische Bildung, arbeite da mit mehreren Fachbereichen zusammen. Also einmal Fachbereich Extremismusprävention, sowohl Rechtsextremismusprävention als auch islamistische Extremismusprävention. Dann der Fachbereich bürgerschaftliches Engagement. Ja, und ich habe auch schon mal mit dem Fachbereich Gedenkstättenpflege gearbeitet, also so kultursensibles Erinnern für Jugendliche. Wenn halt Jugendliche sagen, so das geht mich ja alles nichts an, warum muss ich da jetzt irgendwie mich auch damit beschäftigen, was halt nicht stimmt? So.
Na, wie bereitest du dich dann auf so einen Workshop vor? Laufen die immer ähnlich ab? Hast du dir dann mal das Rüstzeug dann zurechtgelegt und dann gibt es den Ablauf für einen Tag? Wie sieht denn das aus so exemplarisch?
Nee, also angefangen habe ich, ich habe mich beworben 2015 und habe dann Anfang 2016 angefangen und war im Team Max mit Zivilcourage gegen Extremismus. Und da gibt es einfach ganz klare Vortrags- und Fortbildungsangebote und für die wurden wir ausgebildet. Und die sind ganz klar so konzipiert, dass die einfach das ganze Team genauso durchführen kann. Das ist auch wichtig, weil die sind sehr, sehr gut ausgearbeitet. Also auch einfach aus dieser neutralen Position, unparteiischen Position der Landeszentrale heraus und auch einfach auf einer wissenschaftlichen Basis. Mittlerweile ist es so, dass ich glücklicherweise teilweise mitkonzeptionieren darf, was mir auch sehr viel Spaß macht und auch quasi neue Konzepte vorschlagen darf oder so, was dann auch schon passiert ist. Ich habe auch schon mal für Menschen mit Migrationshintergrund einen Vortrag komplett zweisprachig gemacht, also ins Türkische übersetzt, weil wir in manchmal auch bei Migranten-Selbstorganisationsgruppen sind oder in Mehrgenerationenhäusern etc., um einfach da, also Verkehrssprache ist Deutsch, es wird auch Deutsch vorgetragen, aber damit wirklich so alles verstanden wird, gerade wenn man zu Eltern geht, die wo es dann darum geht, die Jugendlichen besser zu schützen oder zu stärken oder wie auch immer.
Kannst du beschreiben, wie so ein Vortrag oder so ein Workshop, ist es eher Vortrag, ist es mehr Workshop?
Beides. Also ich mache sowohl oder wir machen sowohl Vorträge mit anschließenden Gesprächsrunden als auch Fortbildung, Ganztagsfortbildung, als auch Angebote, Projekttage für Jugendliche und die sind ganz unterschiedlich und die Vorträge sind also themenbezogen halt irgendwie. Entweder es geht um Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus oder es geht halt um islamistische Extremismusprävention und dann gibt es irgendwie Jugendszenen zwischen Islam und Islamismus beispielsweise. Das gibt es auch als Ganztagsfortbildung. Und dann geht es eben darum, so irgendwie erstmal Basiskenntnisse Islam, dann macht man muslimische Jugendliche, was ist muslimische Jugendliche und deren Leben und womit sie sich quasi auseinandersetzen müssen hier in Deutschland. Und dann geht man auf die islamistischen Organisationen ein und wie sie quasi auf diese Jugendlichen zugehen. Ja, es ist ja meistens, gehen sie ja auf Jugendliche zu. Und zum Schluss dann, was kann Präventionsarbeit, was kann Schule, wer kann was leisten, um dem quasi vorzubeugen.
Kann man muslimische Jugendliche so überhaupt verallgemeinern? Haben die nicht alle auch so einen total unterschiedlichen Background, unterschiedliche Lebensrealitäten?
War ich für dich vor 20 Jahren muslimische Jugendliche?
Nee, auf keinen Fall.
Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die sehr wichtig ist, die uns auch sehr wichtig ist, die wir auch immer klären, dass wir einfach sagen, also wir definieren innerhalb dieser Fortbildung muslimische Jugendliche einmal diejenigen welchen, die den Islam tatsächlich praktizieren, einmal diejenigen, die quasi in einer muslimischen Familie oder muslimischen Hintergrund wie auch immer aufwachsen und irgendwie auch dazugehören, vielleicht selbst noch nicht so wirklich wissen, und einmal diejenigen, die einfach auch von außen so betrachtet werden und also sogar noch ganz weit weg sind von der Frage, was bin ich, wie bin ich, etc.
Also auch Zuschreibungen sind da dann ein Thema.
Ja.
Dass man sich frei machen kann davon?
Was heißt sich frei machen davon?
Ja, dass man nicht mehr zu dem das Stigma auch annimmt. Das also, ist ja dann im Prinzip auch Präventionsarbeit, aber auch Empowerment.
Gerade sagtest du, nö, ich habe dich auf keinen Fall dazu gezählt. Bis vor 3 Jahren hat das ganz Tübingen nicht gemacht. Ja, es hat keinen Menschen interessiert, was ich eigentlich für eine Biografie habe oder einen Hintergrund oder bla bla bla. Und jetzt ist es so, dass quasi seit 3 Jahren ich bei allen Themen immer genau darauf reduziert werde. Und was kann ich tun? Also ich beantworte die Fragen. Das ist auch meine Aufgabe, das ist mir auch wichtig. Aber wundere mich schon immer wieder, dass man mich plötzlich jetzt so fremd macht und denkt, es hat euch doch früher auch alles nicht interessiert. Und jetzt plötzlich bin ich, also wie ihr denken, eine von denen. Und jetzt plötzlich bin ich fremd. Und früher war das gar kein Thema.
Auch dadurch, dass du als Expertin jetzt da gehört wirst, ist es auf der einen Seite Fachkraft, auf der anderen Seite aber auch,
nee,
das was glaubst du, mit was hat es zu tun?
Das hat einfach was mit meinem, so wie ich aussehe, mein Background, dass ich türkischstämmig bin, zu tun und dass man dann halt irgendwie im Kopf denkt automatisch, ah ja, die muss das ja wissen. Also es ist ja auch, wir hatten es ja vorhin davon, Türkei-Frage, es ist einfach wirklich, ich bin so demokratisch unterwegs, demokratischer geht's gar nicht oder bestimmt geht's auch demokratischer, aber ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe und es ist immer wieder lustig, wenn dann Leute auf mich, was sagst du jetzt eigentlich zu den ganzen Sachen, die Erdogan da so macht und was da so in der Türkei passiert, dann denke ich, ja, was soll ich sagen? Also es ist schon fernab von Autokratie und es wird immer schlimmer und es ist, hat nichts mit Demokratie zu tun an sich. Aber, also ja, ich kann Stellungnahmen schreiben, ich kann mich solidarisch zeigen, ich kann auch irgendwie zu Aktionen gehen.
Aber es können alle anderen Leute hier auch machen, theoretisch, ja.
Machen sie ja auch. Ja. Passiert ja viel.
Ich finde trotzdem immer, wenn ich wüsste jetzt, na, du hast eine Familie, dort noch Leute, wo vielleicht Leute auch bedroht sind. Na, das ist nochmal ein anderer Bezug, eine andere, ja, Betroffenheit.
Das stimmt. Das ist tatsächlich so. Jetzt ist es so, dass meine Verwandtschaft direkt gar nicht so wirklich, glaube ich, davon bedroht ist. Das sind, also vor allem die Seite meiner Mutter, es sind alles Akademikerinnen und Akademiker, die, also Lehrerinnen, Lehrer etc., die, glaube ich, jetzt nicht in Bereichen beispielsweise forschen, die dem Staat auffallen und dann quasi unangenehm auffallen und dann irgendetwas passiert, sondern ja, normal berufstätig, und ich hätte da noch nichts mitbekommen oder habe da noch nichts mitbekommen.
Ja, aber dein Lebensmittelpunkt ist nun mal auch hier und du bist hier aktiv und ja, hier ist deine Arbeit und da setzt du dich ja auch ein. Von dem her machen wir das wieder zum Fokus auch von unserem Gespräch. Ja. Aber natürlich ist deine Arbeit, wenn du eben jetzt mit Diskriminierung, mit Extremismus zu tun hast, na, dann Ja, hast du ständig auch mit diesen Zuschreibungen zu tun, aber versuchst da auch natürlich auszubrechen und versuchst Präventionsarbeit zu leisten. Welche Reaktion kriegst du denn da auch von Jugendlichen in diesen Kursen?
Unterschiedlich. Also ich mache aber vor allem Multiplikatorinnen und Multiplikatorenarbeit. Also ich arbeite sehr, sehr viel, was Landratsämter, Lehrerkollegien, ganz, ganz unterschiedlich, ja, irgendwelche Migranten-Selbstorganisationsgruppen und so. Und bei den Jugendlichen ist es so, dass man tatsächlich, wir haben ein Projekt, das heißt Achtung, dass wir sehr sensibel mit dem Thema auch umgehen müssen. Also da geht es irgendwie um Rechtsextremismus und islamistischen Extremismus. Und es ist so, wie, da ist grundsätzlich so eine Haltung da, dass die auch so überfordert sind von diesem nur noch immer darauf reduziert werden, ja. Und es zum Beispiel ganz schwierig finden, wird ja auch ganz kontrovers diskutiert, der Begriff Islamismus, dass halt, also manchmal weigern die sich auch und sagen, ich will einfach nicht, dass immer Islam und gleich negativ. Und dann muss man halt daran arbeiten und gucken, dass man das gemeinsam aufbaut und es nochmal ganz differenziert definieren und sagen, dass, also Islam ist nicht Islamismus, hat gar nichts damit zu tun und dein Glaube ist völlig, also außen vor, hier geht es einfach tatsächlich um diese extremistische Richtung. Man spricht ja auch, oder in Fachkreisen sagt man mittlerweile, religiös motivierter Extremismus unter MuslimInnen, aber das ist halt so
sperrig.
Ja.
Gelinde gesagt.
Aber ich kann die Kritik schon verstehen. Also ich kann die Kritik auch aus der quasi muslimischen Welt verstehen an dem Begriff. Ich finde es auch schwierig. Also ich hatte auch mal einen Auftrag und saß vor Menschen, die gesagt haben, dann fiel Islamismus und die haben alle zugemacht und haben gesagt, wir wollen über nichts sprechen, was mit Islam anfängt. Das ist so. Und auch daran muss man dann halt arbeiten. Aber ich kann es tatsächlich verstehen, also nachvollziehen, dass man halt quasi das Gefühl hat, so der Glaube wird immer automatisch mit was Negativem zusammengebracht.
Wie differenzierst du da dann? Wie bringst du diese zwei, wie kannst du dann da wieder Zugang kriegen zu Leuten, die eigentlich dann fast zumachen?
Ja. Durch viel reden, durch aufklären, durch die einfach auch die Begriffe nochmal definieren und nochmal erklären und vor allem auch durch aufmerksam machen darauf, also beispielsweise, wenn es Eltern sind, ja, dass man einfach sagt, okay, aber wir möchten uns gerne, deswegen haben sie sich ja auch angemeldet, über dieses Thema unterhalten, denn und die Begriffe sind nun mal da, aber wenn sie auf ihre Kinder aufpassen wollen, dann möchten wir hier gerne vom Fleck kommen und ich kann auch jedes Mal sagen, religiös motivierter Extremismus unter MuslimInnen, das ist in Ordnung, aber so hören sie das ja sonst auch nicht. Also das ist dann, man muss die Leute dann einfach mal zuhören und einfach auch mal vielleicht reden lassen und kurz mit ihnen gehen und sagen, okay, ich kann das total gut verstehen, aber hier geht's um Präventionsarbeit, es geht um Jugendliche, es geht um ihre Kinder und wir wollen ja jetzt irgendwie auch uns mit dem Thema auseinandersetzen, damit sie halt quasi sensibilisierter und informierter sind.
Wie gefährlich siehst du den religiös motivierten Extremismus?
Jeder Extremismus ist nicht gut, vor allem wenn es so weit geht, dass sogar eine Gewaltbereitschaft dahinter steht, wenn es antidemokratisch ist, ja, wenn es einfach quasi gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung spricht. Wenn du von Gefahr sprichst, wie gefährlich sehe ich das? Prozentual gesehen ist es ein ganz, ganz kleiner Teil, ja, so, es ist wirklich eine sehr kleine Anzahl an Menschen, die ja tatsächlich sind, sich in islamistischen Szenen wohl bewegen, aber davon auch noch differenziert manche quasi völlig in noch einem einigermaßen demokratischen Bereich, manche schon eher so mit antidemokratischer Haltung, aber beides noch weit weg von Gewaltanwendung oder Gewaltbereitschaft und dann halt dieser nochmal viel kleinere Teil, der auch gewaltbereit ist. Ja, ich denke, man muss da halt einfach Präventionsarbeit leisten. Man muss halt dranbleiben, man darf irgendwie das nicht ignorieren. Man muss sich damit auseinandersetzen, das tun wir ja auch. Und
ja. Andersrum, was macht es attraktiv für Jugendliche, sich so einem, ja auch, ist ja alles, was bieten die denen? Ist ja, für mich ist ja sehr hierarchisch, dass da auch junge Frauen zum Teil ja angesprochen werden. Natürlich wird es aufgebauscht, die Prozent, ne, die Zahlen sind alle sehr viel geringer, als dann im Endeffekt auch durch Medien suggeriert wird. Ne?
Also Patentrezepte gibt es ja nicht in der Rekrutierung wie bei allem. Das wissen wir hier alle. So. Und was ist attraktiv? Was ist attraktiv an jugendkulturellen Bewegungen, an Phasen? Weißt du, wenn in dieser Erwachsenwerden-Identitätsfindungssuche-Phase. Ich denke, dass das, was du angesprochen hast bei den jungen Frauen, teilweise möglicherweise als Ursache ist es schon so, dass sie genau das, nämlich damit hier nicht klarkommen, mit dieser freien Entscheidungsmöglichkeit, mit diesen nicht zugeschriebenen Rollen, mit, dass sie, also die möchten, es gibt schon als Grund, als Ursache, dass Frauen oder Mädels sagen, ich möchte eine klare Frauenrolle haben und zwar genau so, wie sie da definiert ist. Denn ich möchte eine Orientierung haben, ich möchte wissen, wie ich agieren soll. Und dann unterhalten sie sich vielleicht irgendwo bei irgendwelchen Veranstaltungen mit Menschen, die ihnen eben so einen Rahmen geben, den sie sich vorstellen können. Und so möglicherweise. Also wie gesagt, es gibt keine Patentrezepte. Es ist, man spricht ja auch oft von Jugendlichen, die zum Beispiel irgendwie gerade im Freundeskreis, in der Schule, zu Hause, materiell etc. ganz, ganz viel Probleme haben und einfach Anerkennung suchen und sie dann möglicherweise in solchen Gruppen finden. Aber das geht ja in alle Richtungen. Wenn man in so einer Phase ist, in so einer Suche und irgendwie irgendwo einen Halt haben möchte.
Guckst du das an, die Anwerbstrategien der religiös motivierten Extremisten?
Ja, wir schauen uns das natürlich an. Wir arbeiten ja auch mit Institutionen zusammen, die Deradikalisierungsarbeit leisten. Und das auch sehr, sehr, wir haben auch sehr häufige Wochenenden mit Updaten, also Daten irgendwie aufarbeiten und alles aktualisieren und dann eben durch solche Besucherinnen und Besucher, die dann quasi teilweise auch die Workshops leiten, uns auf den neuesten Stand bringen. Ja, man guckt sich das an, auch sehr, sehr unterschiedlich, wirklich. Also die Spanne ist so groß, wie da geworben wird, ob das jetzt irgendwie durch Dawa, also Street-Dawa oder Privat-Dawa oder Veranstaltungs-Dawa ist so, also eigentlich heißt es im Arabischen und im Türkischen Einladung, Davet oder Dawa. Hier in dem Kontext ist es als Training, Seminar gemeint und die Gruppierung, wenn sie sich treffen, offiziell tauschen sie sich dann über islamische Inhalte aus und das ist, ob die das jetzt irgendwie mit Verteilung von Koranausgaben auf Deutsch ist, ja, so wie die Lease-Aktion, die ja jetzt mittlerweile verboten ist von Ibrahim Abunaci, oder ob das eben irgendwelche Veranstaltungen sind in irgendwelchen Räumlichkeiten, wo die zusammensitzen und dann quasi eine andere Form von Ansprache, Rede oder Vortrag halten.
Wie macht man denn Jugendliche stark, damit sie da nicht sich ja auch radikalisieren lassen?
Nicht gegen, sondern für etwas sprechen. Immer weiterhin im Dialog und in der Kommunikation bleiben. Also tatsächlich irgendwie die demokratische Haltung stärken, Zivilcourage stärken. Also einfach stärken, stärken, stärken. Das gemeinschaftliche Leben stärken.
Deine Extremismus, ne, wie ist das Verhältnis, ne, zwischen Islamisten und Rechtsextremen und Rechtspopulistischen? Ne, in deinem Alltag, wie du dich auseinandersetzt?
Du meinst von den Aufträgen her?
Ja.
Unterschiedlich. Also aktuell ist es mit Sicherheit mehr Rechtsextremismus oder eher Rechtspopulismus. Also wir haben zum Beispiel ein AGT, also ein Argumentationstraining, kompetent gegen rechte Sprüche. Und das wird schon relativ häufig gebucht. Das ist einfach auch so dieses Stammtischparolen. Was mache ich, wenn vor allem Menschen in Bereichen aktiv sind, in denen sie mit geflüchteten Menschen zusammenarbeiten oder einfach mit Menschen mit Migrationshintergrund und die dann, oder vor allem auch bürgerschaftlich Engagierte, die einfach nicht so als Fachkraft agieren oder mittlerweile vielleicht sogar schon mehr als Fachkraft agieren, als wir denken, die aber sagen, ich möchte da gerne quasi gestärkt werden oder möchte gerne wissen, wie ich mich da verhalten kann, wie kann ich mich da irgendwie unterhalten, ja, wie soll ich das einfach machen? Und
kannst du ein paar Beispiele geben, für was da kommt im Argumentationstraining?
Beispiele für Parolen oder Beispiele für was wir dann machen? Für
beides natürlich, ne, am besten.
Also, weißt du, das Erste ist immer, dass die sagen, gegen diese Argumente komme ich nicht an. ja, wenn die mir so, wenn die mich so zutexten und das alles so tisch raushauen. Und dann muss ich immer sagen, Leute, es ist kein Argument, es ist eine Parole, nicht mehr, ja, und weniger geht nicht. Es ist eine Behauptung ohne Inhalt und das erstmal zerpflücken. Also einfach auch mal nachfragen, nachhaken. Wichtig ist auch einfach tatsächlich authentisch und empathisch bleiben und sich in die Person reinversetzen. Warum kommt denn jetzt diese Behauptung? Was ist denn, also was ist mit der Person so um sie herum? Was ist die Lebenswelt? Was bringt die Person dazu, das dann irgendwie gruppenbezogen auf irgendwelche Leute zu schieben? So dass sie quasi gegen etwas schimpfen, ohne dass sie wissen, liegt's wirklich daran? Und wichtig sind auch, also ich habe immer wieder so Gespräche, übrigens auch egal in welchem Lebensbereich, immer mal wieder zwischendurch. Also ich meine, gewisse Haltungen sind ja nicht Randerscheinungen, sondern kommen schon aus der Mitte der Gesellschaft. Dazu gibt es ja auch Studien. Und immer wieder auch im Alltag, dass jemand zum Beispiel mir dann solche Dinge erzählt und sagt, ja, aber das ist ja auch echt schwierig und dass die alle so extremistisch sind und überhaupt, und wenn ich dann frage, ja, und kennst du Menschen, die den oder den Hintergrund haben? Ja, aber die sind eine Ausnahme. Und ich? Ja, du bist auch eine Ausnahme. Und kennst du irgendwie über dritte, vierte Person? Ja, nee, aber, also es gibt's ja. Also weißt du, wenn man dann nachfragt und nachhakt, dann merken die aber auch irgendwann selbst, es hakt einfach. Also eigentlich können sie kein eigenes Beispiel bringen, keine Person, die sie kennen. Dann ist es einfach auch inhaltlich so, dass wenn man sie nochmal mehr nachhakt, dass sie merken, stimmt eigentlich, also wenn die jetzt nicht da wären, dann würden die denn wirklich dann dahin fließen, so wie man sich das vorstellt? Oder was ist dann für ein Aushandlungsprozess dahinter und wie würde das dann quasi wohin gehen? Es geht schon, aber man muss einfach ehrlich mit den Leuten sich unterhalten, sprechen.
Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht? Hast du dich auch mit so rechtsoffenen Leuten dann gestritten? Oder kannst du da immer in dem Fall auch, stellen wir es auch, die Empathie aufbringen?
Ist das ja, auch weil mich Tränen? Das interessiert. Also weil die Aufgabe ist ja nicht irgendwie zu missionieren. Die Aufgabe ist ja, wie bringen wir ganz, ganz viele Perspektiven unter einen Hut und gucken, dass wir das Leben so gut wie möglich gestalten können. So, gemeinsam. Egal, ob jetzt auf welcher Ebene. Aber ja, ich habe solche Gespräche, klar. Also diejenigen, die dann immer sagen, ich bin die Ausnahme, vor mir stehen und ich denke so, okay, kennst du sonst jemanden? Aber es fällt mir nicht schwer, mit den Leuten mich zu unterhalten. Also, weil es hilft mir ja auch. Wenn ich mich unterhalte, dann erfahre ich mehr über Hintergründe und dann kann ich mich besser irgendwie auch, ich weiß nicht, ob man es reinversetzen nennen kann, aber ich kann zumindest mal wieder neue Möglichkeiten entdecken, um mich darüber zu unterhalten oder um mich damit zu beschäftigen und kann möglicherweise dadurch meinen Job einfach auch besser machen. Also ja, ich finde auch, also Dialog muss immer möglich sein.
Aktuell ist ja auch immer die Filterblase ein Thema, die Leute umgeben sich, ob rechts oder religiös motiviert mit immer ihren eigenen Inhalten, ihren Bestätigungen. Jetzt ist bei der Arbeit der politischen Bildung und Stärkung ja auch immer die Frage, wie erreiche ich die Leute, wie erreicht ihr die Leute? Du hast gesagt Multiplikatorentraining, aber die quasi schon gefestigt sind auch, oder kann man bei Jugendlichen davon überhaupt reden? Wie kommt man an die ran?
Also die Frage ist ja auch einfach, leistet man Präventionsarbeit oder Interventionsarbeit oder ist es schon quasi eine radikalisierte Person, also junge Erwachsene oder Jugendliche? Und was wir machen, ist ja Präventionsarbeit. Oder was eine Schule leisten kann, ist auch Präventionsarbeit. Und eigentlich, also ich persönlich vertrete die Meinung schon ab der ersten Intervention, natürlich mit den Vertrauenspersonen dazwischen, wenn sich Jugendliche schon mal an jemanden gewendet haben, sollte man sich an Expertinnen und Experten wenden. Also insbesondere, wenn es wirklich gefestigte extremistische Positionen sind, dann, also nicht umsonst gibt es da einfach einen Haufen Leute mit richtig viel Erfahrung, die dann quasi aber auch an einem Fall zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft sitzen und sich damit beschäftigen, auseinandersetzen und dann da richtig auch dran arbeiten müssen. Also es ist einfach nicht leicht, einen Tunnelblick, den wieder aufzumachen und quasi da so eine Irritation reinzubringen, um wieder Licht reinlassen zu können. Und das ist, glaube ich, Arbeit, die sollte man unbedingt Expertinnen überlassen.
Also wo dann eure, ja, euer Job hört dann da auf, dann holt, nehmt ihr andere Leute mit ins Boot.
Ja, ja, wir machen nur Präventionsarbeit, insbesondere beim Team Max, also bei Extremismusprävention. Man kann sich immer auch natürlich an die Landeszentrale wenden, aber es gibt so viele, also BAMF oder VPN, also Violence Prevention Network, was es jetzt in Baden-Württemberg auch gibt. Es gibt so viele Institutionen, auch in mehreren Sprachen etc., die, an die man sich wenden kann. Und man wird auch immer über bei uns, übers Office, über die Landeszentrale beraten, wenn man das haben möchte.
Was würdest du sagen, was macht dir Spaß an deinem Job und wo ist auch, wo siehst du Erfolge?
Also ich finde es immer, tatsächlich macht mir mein Job sehr viel Spaß. Ich finde es immer ganz schwierig, das auch so sagen zu können. Ich immer denke, also schön wäre es ja, man würde mich nicht brauchen. Mir macht es Spaß, die Herausforderungen irgendwie anzunehmen und zu sagen, okay, es gibt halt so viele Perspektiven und lass uns reden über Konsens, Kompromisse, wo können wir uns finden, wie können wir es gestalten und
Erfolge und Bestätigung im Job, im Integrationsrat und bei der Landeszentrale für politische Bildung und am Dresen ja auch, dann wahrscheinlich, da gibt es immer sehr viel schneller Bestätigung. Du bist im Integrationsrat seit Anbeginn, inzwischen auch stellvertretende Sprecherin?
Nein, ich bin nachgerückt und zwar der Integrationsrat wurde gegründet 2013 und ich bin 2014 nachgerückt. Also das war auch gut so, weil ich da noch den Laden hatte und so. Und bin jetzt seit, wenn mich nicht alles täuscht, März 2014 dabei. Genau, und seither bin ich drin.
Wie ist die Struktur des Integrationsrats? Berät er oder kann er auch sagen, hey, wir entscheiden das, wir wollen das genauso?
Beides. Also Rechte, Pflichten, Verantwortungen, Beratungen. Also es ist ja für quasi die Verwaltung, die Stadtverwaltung, für den Gemeinderat, für den Oberbürgermeister, für die Bevölkerung als beratende Funktion gedacht. Das ist aufgebaut aus 6 GemeinderätInnen, also aus allen Fraktionen und 12 sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern plus die Integrations- und Gleichstellungsbeauftragte, also 19 Personen. Und natürlich dürfen wir auch selbst anfordern, nachhaken und uns auch, also wir bekommen auch Informationen, wenn wir die brauchen. Wir können jederzeit bei der Stabsstelle nachfragen oder auch beim Gemeinderat, bei den Fraktionen. Wir haben in alle Ausschüsse haben wir Personen entsendet und dort haben wir aber auch Antrags-, Rede- und Anhörungsrecht. Also, aber wir können durchaus eben durch Anträge und so schon unsere Stimme hörend machen.
Wie oft trefft ihr euch? Wie sind die Strukturen denn angelegt?
Alle 2 Monate, 6-mal im Jahr. Das ist sehr wenig. Also da fehlt einfach so, monatlich wäre schon besser. Es ist halt trotzdem, man darf nicht vergessen, es ist einfach eine ehrenamtliche Tätigkeit. Dann ist man hat schon Termine. Also so, man ist dann schon unterwegs und aber wir haben ja eben auch diese Arbeitsgruppen, diese kleineren, und die treffen sich natürlich viel häufiger mit den bestimmten Themen. Also ich bin in der Arbeitsgruppe Muslimische Gesellschaft in Tübingen und Antidiskriminierung. Und dann gibt es noch die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeitsgruppe interkulturelle Bildung in Kitas, Kindergärten und Schulen und die Arbeitsgruppe Treffen der internationalen Vereine beziehungsweise interkulturelle Woche. Die kümmern sich dann eher so um diesen Veranstaltungsbereich.
Was macht ihr bei der Arbeitsgemeinschaft Muslimische Gesellschaft auf der Agenda?
Ganz am Anfang ging es ja auch um die Thema muslimische Bestattung in Tübingen. Also so kam überhaupt die Arbeitsgruppe auf. Da war ich noch gar nicht dabei. Das war Hazem El-Ghafari und die Gemeinderätin Beate Kolb, die damals noch bei uns im Integrationsbeirat war. Und die ist aber immer noch in der Arbeitsgruppe Muslimische Gesellschaft. Es ging einfach darum, dass mittlerweile, früher war es ja so, dass die Menschen, muslimische Menschen, wenn sie verstorben sind, von der Verwandtschaft quasi in ihr Ursprungsland oder Herkunftsland wieder gebracht wurden. Mittlerweile, zweite, dritte, vierte Generation, ist es einfach so, dass man möchte ja auch mal vielleicht ans Grab gehen und möchte mit dieser Person da, wo sie liegt, einfach Zeit verbringen. Und wenn das Grab dann aber irgendwo ist, wo man halt mal tausende von Kilometern erstmal fliegen oder fahren oder sonst irgendwas tun muss, geht das sehr schwer. Also kommt das Thema natürlich muslimische Bestattungsmöglichkeiten, muslimische Gräber immer mehr auf. Und so hat sich diese Arbeitsgruppe gegründet und da ging es dann auch um gewisse Fragen, ja, was ist das, wie läuft eine muslimische Bestattung ab und was braucht es dafür und wie muss man das dann gestalten, wie ist es mit dem Waschritual etc.
Antidiskriminierung, ein weiterer Ausschuss, in dem du bist vom Integrationsrat, wo würdest du sagen, herrscht am meisten Diskriminierung?
Im Alltag. Ganz normal im Alltag.
In welcher Form?
Also ich glaube, der größte Running Gag, und das ist auch etwas, was schon fast, was man nicht mehr erzählen kann, aber was trotzdem so ist, ist, wenn ich den ganzen Tag irgendwelchen Menschen, egal ob sie von was für einer Behörde oder sonst irgendwas kommen, eine Fortbildung gegeben habe, alles war gut, alles war erfolgreich und zum Schluss kommen 2, 3 zu mir und sagen, also Frau Kütschek, dass Sie so akzentfrei fließend Deutsch sprechen können. Und du denkst so, okay, danke fürs Gespräch. Warum müsst ihr mich jetzt schon wieder fremd machen? Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, habe hier studiert, also habe ja auch schon eben einen anderen Abschluss, einen ersten Abschluss gemacht. Wir haben den ganzen Tag hier zusammen gearbeitet. Warum muss man das jetzt erwähnen?
Haben die denn nicht richtig zugehört dann?
Weiß ich nicht.
Weil das ist ja sicher auch Thema bei solchen Sachen dann.
Ja, diese Sensibilisierung. Das ist ja auch, weißt du, das ist ja nicht böse gemeint. Das Problem ist einfach nur, dass man dann halt anders und fremd gemacht wird. Obwohl man ja aus der gleichen Gesellschaft kommt, obwohl es ja ein Topf ist, dass dann quasi so ein, nee, sie sind doch ein bisschen anderer Topf gemacht wird. Und das ist, ich glaube so, das ist etwas, was ganz vielen relativ, ich kann das ja gechillt, weißt du, schon drüber stehen und sag dann auch manchmal, ja, ich kann es auch besser als die meisten Schwaben und Schwäbinnen oder so, ja. Und ich kenne aber andere Perspektiven, das ist mir auch wichtig, das zu erwähnen, bei denen es zum Beispiel sehr, sehr schwierig ist. Also ich arbeite oder habe mal einen Vortrag gehalten und danach einen Workshop gemacht. Da waren ganz, ganz viele mobile Jugendarbeiterinnen und Arbeiter dabei. Und so ganz taffe Mädels, die trugen halt einen Kopf oder tragen ein Kopftuch. Und mir passiert das ja jetzt irgendwie schon auch oft, aber jetzt nicht tagtäglich. Und bei denen ist es so, also eine auch echt so in tiefstem Schwäbisch und voll taff und gut dabei. Und ich bin mir sicher, die leistet richtig gute mobile Jugendarbeit, weil einfach auch Mädels vielleicht sich eher an sie wenden, wenn sie sich besser verstanden fühlen, auch aus kulturellen Gründen oder so. Und die zum Beispiel ist, als die Frage aufkam, Diskriminierung, was ist das, ist sie aufgestanden und hat gesagt, und mir, also eigentlich hat sie es noch härter ausgedrückt, aber mir stinkt das richtig, denn ich habe das jeden Tag, einfach jeden Tag, dass Leute zu mir sagen, also dass sie so gut Deutsch sprechen können. Also das liegt halt nur an dem Kopftuch und das ist so, ich glaube, das ist dann schon anstrengend. Also die Häufigkeit in dem Falle und halt dieses wirklich immer reduziert werden.
Und in deiner Arbeit hier in Tübingen, was fällt dir sonst noch auf, was Diskriminierung, aber auch was vielleicht ja positive Zeichen von Antidiskriminierung sind, von Sensibilisierung und
dass es eine sehr, sehr offene Gesprächskultur gibt. Also man setzt sich mit Themen und Dingen auseinander, man kann zusammenkommen, man kann wirklich dann auch nicht nur über, sondern auch mit den Leuten reden. Also man gibt sich da Mühe und man möchte einfach tatsächlich Dinge leisten, um Misssituationen und Missstände einfach zu verändern, zu verbessern, zu optimieren. Es ist wirklich so, dass wenn man dann auch quasi sich an Institutionen wendet, dass dann, man merkt einfach, dass da eine große Bereitschaft da ist, sich auch informieren zu lassen und sensibilisieren zu lassen. Also, und es ist ja ultra komplex, weißt du, und es wird ja immer mehr so, wo man denkt, okay, darauf muss man achten und darauf. Und dass es da nicht so eine abweisende Haltung gibt, sondern dass man wirklich ins Gespräch kommt. Und dann auch Aktionen macht und dann auch wirklich quasi irgendwo hingeht und bei den Institutionen ist und sich mit den Betroffenen auch unterhält und das auch so aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.
Wo ist bei dir so eine Grenze auch, wo, wenn in Sachen auch Toleranz und Duldung und ja Verständnis für andere ja, Bräuche oder auch die willkommene Vielfalt, aber wo gibt es Grenzen im Zusammenleben? Ist es nur dann Grundgesetz oder siehst du auch da noch andere ja, Instanzen oder Punkte?
Also Gewaltanwendung geht gar nicht, klar. Das ist ja irgendwie schon so. Ansonsten orientiere ich mich da schon sehr nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist so, das Dialog, Diskussion, Konflikt, also friedlicher Konflikt in dem Sinne, verbaler, unter demokratischen Umständen ist für mich immer okay. Also das möchte ich einfach auch nicht aufhören, ausschließen. Es geht gar nicht anders. Demokratie ohne Konflikte geht nicht. Also wenn man viele Perspektiven unter einen Hut bringen möchte, dann kracht es da halt auch. Wir kennen das ja beide von alternativen Wohnprojekten und von irgendwelchen, ich weiß nicht, Versammlungen oder
Plenum.
So. Plenum, Hilfe. Und dann wird gestritten und dann wird halt diskutiert und dann, aber danach läuft man auch raus und sagt so, wo gehen wir hin? Trinkt man noch was zusammen? Wie soll es denn auch anders gehen? Also, wenn wir abends ausgehen wollen und du sagst, ich will in die Schelling und ich sag, ich will in die Münze und ich krieg mehr Leute hinter mich als du, dann ist es halt so. Dann gehen wir halt in die Münze.
Konsens, bitte. Was läuft denn alles im Verwaltungsausschuss? Da geht es um viele Finanzfragen auch. Was erlebst du da?
Viel verwaltungstechnische Fragen halt einfach. Besetzung oder Frage um irgendwelche Apps, ja, zur Bürgerbefragung oder der Multi, also, okay, sehr prominente Themen, Multimediatisch oder ja, unterschiedliches, so.
Anerkennung ist da auch und Akzeptanz für den Integrationsrat?
Ja, ich glaube sogar auch der Wunsch, dass es ihn gibt. Also und dann dieses, dass man sich halt umdrehen kann. Also ich äußere mich ja dann auch zu Integrationsthemen. Im Gemeinderat ist es so, dass ich da als der gesamte Integrationsbeirat quasi im Kopf immer agieren muss. Im Verwaltungsausschuss bin ich Astrid Kütschück, also eine Einzelne. Aber es ist schon so, dass man das einfach tatsächlich auch bei integrationsrelevanten Themen ich habe das Gefühl, dass sie sich dann gerne an mich wenden, aber auch gerne an die anderen, wenn sie halt die anderen treffen, um nachzufragen, um einfach auch nochmal für sich eine Information, eine Klarheit zu bekommen oder um sensibilisiert zu werden. Und das wird dann auch angenommen.
Vielen Dank, Asli, dass du da warst. Toi, toi, toi für alle Baustellen in deinem Leben, in deiner Patchwork-Existenz am Tresen, in der Beratung und im Beirat.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.